Ich will euch heute eine Geschichte vorlesen, in der es auch um den Glauben geht. Und zwar aus diesem netten Buch. Das ist von Adrian Pless und hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Heißt das Tagebuch eines frommen Chaoten. Da schreibt einer Tagebuch, vielleicht kennst du ein oder andere. Und da gibt es am Montag, 6. Januar, folgenden Eintrag. Interessant, dieses Jahr ist Montag auch ein 6. Januar. Vielleicht ist das ja schon ein Zeichen auf die Zukunft hin, wer weiß. Der fromme Chaot schreibt, Montag, 6. Januar. Mach dir auf dem Heimweg von der Arbeit einen Abstecher in der christlichen Buchhandlung. Erwischte diesmal ein wirklich gutes Buch über den Glauben. Es heißt, du liebe Güte, was in aller Welt tun wir in Gottes Namen um Gottes Willen. Ich finde den Titel sehr originell. Es geht darum, wie Christen durch den Glauben Berge versetzen können, wenn sie wirklich im Einklang mit Gott sind. Sehr inspirierend. Ich habe gewartet, bis keiner in der Nähe war und begann mit einer Büroklammer zu üben. Ich legte sie auf einen Schreibtisch, blickte sie gebieterisch an und wollte, dass sie sich bewegt. Nichts. Ich versuchte es ihr mit lauter Stimme zu befehlen. In diesem Moment kam mein Sohn Gerald herein und fragte, warum schreist du so rum, Papa? Ich konnte ihm schlecht erklären, dass ich einer Büroklammer Kommandos gab, sagte deshalb, ich übe Stimmprojektion. Er fragte, was ist denn das? Ich sagte, weiß ich selber nicht. Fühlte mich wirklich belämmert. Dienstag, 7. Januar. Am Abend ein weiteres Rendezvous mit der Büroklammer. Nahm diesmal wirklich Vollmacht über sie in Anspruch, aber sie rührte sich keinen Millimeter vom Fleck. Ich sagte Gott, ich würde alles aufgeben, was er von mir verlangt, wenn er sie nur dazu bringen würde, sich wenigstens 3 Zentimeter zu bewegen. Nichts. Alles ziemlich besorgniserregend. Wenn man bloß den Glauben von der Größe eines Senfkorns braucht, um einen ganzen Berg zu versetzen, wie viel Hoffnung gibt es dann für mich, wo ich noch nicht mal eine Büroklammer motivieren kann, zu machen, was man ihr sagt. Mittwoch, 8. Januar. Ich erzählte Anne, meiner Frau, ich hätte von einem Mann gehört, der versucht hat, durch den Glauben eine Büroklammer zu bewegen, aber es nicht geschafft hat. Sie gähnte und meinte, naja, ein paar abartige Spinner muss es wohl geben. Donnerstag, 9. Januar. Am Abend war Hauskreis. Danach hatten wir eine gute Gebets- und Anbetungszeit. Ich vergaß fast eine Stunde lang die Geschichte mit der Büroklammer, weil ich an Jesus dachte und dadurch ganz abgelenkt wurde. Samstag, 11. Januar. Ich stand heute schon mitten in der Nacht auf, um dieser verflixten Büroklammer eine letzte Chance zu geben. Es endete damit, dass ich sie grimmig, wenn auch ziemlich phonschwach, weil ich die Kärntnerin nicht wecken wollte, anzischte. Als ich aufgab und die Tür aufmachte, stieß ich auf Anne und Gerald im Nachthemd, die gelauscht hatten und ziemlich besorgt aus der Wäsche guckten. Anne sagte, Schatz, warum sagst du zu der Büroklammer, du würdest ihr schon zeigen, wo es lang geht, wenn sie sich nicht endlich diesen dämlichen Akt bringt? Ich erzählte ihr mit dem Rest von Würde, den ich noch aufbringen konnte, dass ich ein Glaubensexperiment durchgeführt habe und ein bisschen aus der Haut gefahren bin, weil es nicht geklappt hat. Anne sagte, Liebling, Christsein heißt doch nicht, einem magischen Zirkel anzugehören. Warum sollte Gott wollen, dass du durch den Glauben eine Büroklammer versetzt? Und Gerald rieb sich die Augen und sagte, Papa, ich finde, du bist unbezahlbar. Ich würde dich nicht für viel Geld hergeben. Es gefiel mir, dass er das sagte. Tja, liebe Gemeinde, geht's so mit dem Glauben? Man muss doch nur fest genug glauben und dann klappt es schon. So denkt ja dieser fromme Chaot über den Glauben. Aber kann man das eigentlich? Kann man Glaubenskraft trainieren, so wie eine Sportart, dass wenn man irgendwann gut genug ist, dann schafft man es schon? Macht das den Glauben aus? Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich heute Abend jedem von Ihnen eine Büroklammer austeile. Und ich würde dann ganz genau hingucken, bei wem sich die Büroklammer bewegt und wenn es auch nur ein bisschen ist. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Und wissen Sie auch, warum? Weil ich Ihnen die Enttäuschung ersparen will. Die Enttäuschung, die der fromme Chaot erlebt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal durch den Glauben einen Berg versetzt hat. Man darf sich gern melden, wenn man das schon mal gemacht hat. Ich weiß aber auch gar nicht, warum man das machen sollte. Wenn man nicht gerade mit dem Bau einer Autobahn beauftragt ist oder einer Bahntrasse, dann was soll das, einen Berg versetzen? Ich glaube auch gar nicht, dass Jesus seinen Jüngern das gesagt hat, dass der Glaube Berge versetzen kann, um sie damit zu einem geistlichen Glaubenstraining zu animieren. Und ich denke auch nicht, dass er seinen Jüngern dadurch zeigen wollte, was für Schwächlinge im Glauben sie eigentlich sind. Das erleben die 12 schon ganz von alleine in ihrem Leben. Ich glaube, es ist vielmehr eine Aussicht darauf, dass viel mehr möglich ist, als das, was der eigene, vielleicht schwache Glaube kann. Aber gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ich nehme Sie mal mit hinein in eine Geschichte, die die Jünger erleben. Da war nämlich ein Mann zu ihnen gekommen. Der hat einen schwerkranken Sohn. einer, der epileptische Anfälle hat und der krampft. Und das war schon so, seit er als kleines Kind ist. Das ist immer wieder auch lebensgefährlich geworden. Und der Mann hat schon alles versucht, um seinen Sohn zu helfen. Und jetzt hat er die Jünger von Jesus gebeten, dass sie ihn heilen. Aber die Jünger konnten es nicht, so steht es da. Sie konnten es nicht. Das ist ihre Erfahrung. Wir würden dem gern helfen, aber wir können es nicht. Ich denke, in der Kinderklinik in Tübingen hat man bestimmt manchmal ganz ähnliche Erfahrungen. Das sind nämlich auch Eltern, die würden alles dafür tun, um ihrem Kind zu helfen. Die würden jeden Preis bezahlen und manchmal kommt dann trotzdem die Erfahrung, man kann das Kind nicht von der Krankheit befreien oder jedenfalls nicht ganz befreien. Und dann sind da in der Kinderklinik ja auch die Ärzte, die wollen das ja auch. Die wollen helfen und die sind auch schon wertvoll für die Eltern und für die Kinder selber als Hoffnungsgeber, als Menschen, auf die man sein Vertrauen setzen kann. Das braucht man nämlich in so einer Situation. Und es ist fast schon wie Berge versetzen, wenn man sieht, was die Medizin heutzutage alles schafft. Aber auch als Arzt erlebt man das mal, dass manches unverfügbar bleibt, auch mit dem besten Fachwissen, dass auch die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, nicht alles heilen können und der Glaube eben auch nicht. Es wäre so schön, wenn wir keine Medizin bräuchten. Wenn der Glaube die Kraft hätte, Krankheiten einfach zu beenden. Wenn der Glaube die Lösung wäre, so eine Art Medizin gegen jede Art von Krankheit, die immer dann hilft, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Das wäre so gut. Ein Glaube, der immer dann hilft, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Auch wenn Sie jetzt nicht auf einem Flur in der Kinderklinik sitzen und um Ihr Kind bangen, natürlich wissen Sie das auch, wie sich das anfühlt, wenn man nicht mehr weiterkommt. Oder wenn man vielleicht gehofft hat, dass der Glaube was bewegt, uns dann doch anders gekommen ist. Vielleicht kennen Sie auch Sie die heimliche Frage, die im Stillen da manchmal mitschwingt. Zum Beispiel, wenn jemand, der einem nahesteht, nicht gesund geworden ist, dass man sich fragt, glaube ich zu wenig? Habe ich nicht gut genug gebetet? Habe ich falsch geglaubt vielleicht? Oder an den Falschen? Oder vielleicht sogar, ist es meine Schuld? Manchmal schwingt es mit. Unsere Geschichte von dem Vater, der da kommt, die wird jetzt spannend, denn in die Enttäuschung über die eigene Unfähigkeit und die der Jünger, da mitten hinein taucht jetzt Jesus auf in diese Szene. Und er fragt sie, was ist denn das für ein Aufruhr hier? Und der Vater geht zu ihm hin und erklärt ihm die Lage und sagt ihm dann am Ende, als er es erklärt hat, um was es geht, erbarme dich unser und hilf uns, wenn du es kannst. Lasst uns da mal einen Moment ganz genau hinschauen. Es ist schon interessant, die Erfahrung der eigenen Begrenztheit, ich kann es nicht und die Jünger konnten es auch nicht, die nimmt der Vater mit hinein in das, was er Jesus sagt. Erbarm dich unser und hilf uns. Und dann dieser Nachsatz, wenn du es kannst. Es klingt fast so, als ob er sich nicht sicher wäre, ob Jesus das kann oder ob es ihm auch unmöglich ist, wenn es doch seine Jünger schon nicht konnten. Kann es sein, dass das bei uns manchmal auch mitschwingt? Sowas wie der Nachsatz dieses Vaters, wenn du es kannst, Gott. Das ist gar nicht als Misstrauen gemeint, aber eben die Erfahrung der Begrenztheit in dieser Welt, die nehmen wir auch mit hinein in unsere Gebete. Dass Wunder eben nicht ständig passieren, dass das Leben halt kein Wunschkonzert ist und der Glaube auch nicht und dass auch als Christ nicht alles leicht und einfach wird. Womöglich hat man ja sogar gehofft, dass Jesus alles gut macht, aber dann ist er doch anders gekommen. Dann ist der Verwandte doch gestorben, dann war die Diagnose doch keine gute, dann ist die Beziehung doch in die Brüche gegangen. Liebe Leute, Jesus hat nie gelehrt, dass alles in der Welt leicht wird. Und auch als er gekommen ist, ist um ihn herum nicht alles auf einmal total einfach geworden. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus einmal, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Als Überwinder, als Erlöser ist Jesus nicht begrenzt wie wir Christen und wie seine Jünger und wie der bittende Vater. Deshalb ist es eigentlich gut, dass der Vater zu ihm hingeht und ihm sagt, hilf uns doch. Und dann geht die Geschichte weiter. Jesus nimmt nämlich diesen einschränkenden Satz am Ende auf. Er sagt nämlich dann, was soll das heißen, wenn ich kann? Klingt fast schon ein bisschen vorwurfsvoll, gell, was Jesus da so sagt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Okay, könnte jetzt der Mann sagen, schon kapiert, war eine blöde Frage, wenn du kannst, passt nicht zu einer Bitte an Jesus. Aber hey, alles ist möglich dem, der da glaubt, das passt halt dummerweise nicht zu meiner Erfahrung im Leben und auch nicht zu der des Vaters und zu der der Jünger. Stimmt es denn, alles ist möglich dem, der da glaubt? Ja, da hat der Glaube doch jetzt gerade nicht geholfen. Glaube ist doch gerade nicht wie der Zaubertrank, der einem alles möglich macht, sodass man alles heilen könnte. dass man die Umweltprobleme einfach so beseitigen könnte und auch die persönlichen Krisen einfach so beenden könnte, alles regeln könnte und dann Jesus nicht mehr braucht. Und vielleicht ist genau das der Knackpunkt. Ich würde sagen, das ist der Knackpunkt. Glaube ist niemals eine Fähigkeit, die uns alles möglich macht. Glaube ist das Vertrauen auf dem, dem alles möglich ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn Glaube hieße, alles zu können, was ich will, also ob das Büroklammern 3 Zentimeter versetzen ist oder Berge versetzen, dann wäre das ein ganz schön egoistischer Glaube, weil es dann um mich ginge, um das, was ich will und was ich kann und weil ich mich dann von Jesus unabhängig machen würde. Genau das will aber der Glaube nicht. Glaube soll uns nicht unabhängig machen von Jesus. Glaube ist die Beziehung zu Gott. Glaube ist das Vertrauen auf den, der helfen kann. Glaube ist ja eben gerade, sich abhängig zu machen von Jesus. Das erleben die Jünger ja an diesem Tag. Auch die Jünger können gar nichts, wo sie sich nur auf sich selber verlassen, auf ihre Kraft, anstatt auf den, dem sie nachfolgen. Der Vater in unserer Geschichte, der antwortet mit dem Satz, der unsere Jahreslosung ist für das neue Jahr. Der sagt dann nämlich, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er sagt das nicht einfach so hin, denn in der Bibel steht an dieser Stelle, der Vater, der vor Jesus steht, schreit das zu Jesus. Er schreit's. Ich glaube ja. Vielleicht schreit er es mit dem Mut der Verzweiflung. Ich will ja glauben. Ich will dir, Jesus, vertrauen, dass du das alles kannst. Ich glaube, das ist das, der Glaube, von dem unsere Jahreslosung spricht. Ich will Jesus vertrauen. Es geht noch nicht darum, ob man es kann. Zuerst geht es ums Wollen, aber eben ihm vertrauen und nicht nur auf das, was ich können will. Es geht gar nicht darum, dass man das Glaube heißt, niemals Fragen zu stellen oder niemals in Zweifel zu geraten. Es geht nicht darum, dass wir die Begrenztheiten unseres Lebens ausblenden oder dass wir selber gegen sie ankämpfen müssen. Es geht nicht darum, perfekt zu sein oder vollkommen zu sein. Es geht darum, das Vertrauen auf Jesus zu setzen. Das macht Glaube aus. Das sagt auch der Vater. Ich glaube, und ich würde an der Stelle ergänzen, ich glaube dir. Hilf meinem Unglauben. Glaube ist nicht dort, wo es keinen Unglauben, keinen Zweifel mehr gibt. Interessanterweise ist ja in diesem Satz beides drin, der Glaube und der Unglaube, zur gleichen Zeit. Der Vater, zumindest offensichtlich, sieht er sich selber zugleich als Glaubender und auch den Unglauben in seinem Leben. Glaube ist nicht die vollkommene Gottesbeziehung, die es dann gibt, wenn es gar nichts anderes mehr gibt, was dem im Weg steht. Glaube ist das, dass man vertrauen will, gerade in dem, was alles auch schwierig ist, in dem Unvollkommenen, gerade da auf den Erlöser zu sehen, auf den Retter zu sehen, auf den Gottessohn zu sehen. Das macht Glaube aus in dieser Welt. Jesus vertrauen wollen. Dir will ich vertrauen. In diese Worte hat Sam Samba den Glauben auch hineingefasst. In diesem Lied, das er geschrieben hat, unerschütterlich will ich bauen auf dich, will ich trauen auf dich. Das nagelneu und extra für heute komponierte Lied zur Jahreslosung lenkt auch den Blick auf Jesus, auf den, der größere Möglichkeiten hat als ich. Und jetzt dürfen wir es hören. Das Lied heißt Unerschütterlich. Mir gefällt es besonders, was in dieser Bridge, was du in dieser Bridge ausgedrückt hast. Da heißt es nämlich erst, du befreist, also dieser Blick auf Jesus, du befreist, du bist der, der das kann und eben nicht ich selber. Sondern du bist der, der befreit und dann machst du einen Schritt in dieser Bridge, wo es heißt, komm befrei. Das gefällt mir am allerbesten an diesem Lied, weil da aus diesem Blick auf Jesus, aus diesem Bekenntnis, ich glaube, das Gebet wird, komm befrei. Und genau das ist, was unsere Jahreslosung auch ist. Unsere Jahreslosung ist in der ersten Hälfte ein Bekenntnis. Ich glaube, ich will vertrauen. Das ist das, was wir wollen. Und dann folgt daraus ein Gebetsruf, hilf meinem Unglauben. Wahrscheinlich braucht es beides. Dass man sagen kann, ich glaube an dich, ich will dir vertrauen und dass man dann aber auch weitermacht und betet, hilf mir da, wo ich mein Vertrauen zu schwach ist, hilf mir da, wo ich zu sehr auf mich schaue, hilf mir in meinen Zweifeln, in meiner Unsicherheit. Genau darum geht's. Aus dem Bekenntnis ein Gebet werden lassen. Das wünsche ich euch für das neue Jahr, für das Jahr 2020. Lasst uns Jesus um Hilfe rufen. Und vielleicht kann die Jahreslosung uns darin begleiten, uns daran erinnern, ganz besonders in den Situationen, in denen ich meinen Glauben als schwach erlebe oder als begrenzt erlebe, dass ich da eben ein Gebet draus mache und zu Jesus renne und zu ihm schreie, wie es dieser Vater in der Geschichte getan hat, ihn um Hilfe bitte. Und dann nicht zu beten, Jesus, hilf mir, wenn du es kannst, oder Jesus, hilf, dass ich es kann, sondern zu beten, hilf, weil du es kannst. Das ist das, was die Jahreslosung uns sagt. Darum geht's. Das Ziel von unserem Glaube kann niemals sein, dass wir so weit kommen, dass wir Jesus nicht mehr um Hilfe bitten müssen, weil wir es selber hinbekommen, weil es anders geht. Sondern wer glaubt, der ruft gerade deshalb Jesus um Hilfe. Ein betender Glaube ist immer auch ein starker Glaube, weil er sich Jesus zuwendet. Liebe Gemeinde, ihr werdet 2020 bestimmt auch an eure Grenzen kommen in manchen Situationen. Da wird es Dinge geben, wo ihr es vielleicht nicht mehr im Griff habt. Ich bitte dich, dass du dich dann an so einem Tag nicht enttäuscht abwendest und auch nicht frustriert bist über deinen schwachen Glauben, sondern dass du gerade dann ins Gebet gehst, Jesus um Hilfe rufst und zu ihm schreist, zu dem, der helfen kann. Vielleicht erinnert ihr euch dann an diesen bittenden Vater in der Geschichte. Als Jesus ihm sagt, alles ist möglich für den, der glaubt, da zieht er sich nicht in sein geistliches Bootcamp zurück und strengt sich jetzt an, dass sein Glaube größer wird, sondern er versteht Glaube so, dass er Jesus anschreit, dass er ihn zu ihm ruft, er möge ihm helfen. Und Jesus, der schenkt dem, der von sich sagt, dass er im Unglauben Hilfe braucht, alles das, was ihm, also was Jesus möglich ist. Er heilt nämlich seinen Sohn. Er schenkt diese Erlösung und diese Befreiung. Das ist am Ende in dieser Geschichte fast zur Nebensache geworden, wie es mit dem Sohn ausgeht. Aber der Vollständigkeit halber, Jesus hat den Sohn des Vaters geheilt, er hat aber noch viel mehr den Glauben des Vaters geheilt. Denn er hat aus dem Unsicheren, falls es dir möglich ist, falls du es kannst, ein vertrauensvolles Hilf mir gemacht. Und die Jünger, die haben ja das Gleiche erfahren, ja, ihre Grenze erfahren. Es geht so weiter. Als die Leute alle weg sind, als sie sich verzogen haben, da fragen ihn die Jünger, Jesus, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Und Jesus antwortet, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Also eben nicht durch was anderes, das Gebet ersetzt. Er sagt nicht, ihr seid zu kleingläubig, ihr seid zu schwach, sondern er sagt, es braucht Gebet. Und liebe Gemeinde, vielleicht könnten wir es wirklich kaum treffender sagen, als der Sam das in seinem Refrain formuliert hat. Unerschütterlich will ich trauen auf dich, teil des Zweifel mehr, ich brauche dich so sehr. Ja, ich glaube an dich und setze alles auf dich, mein Gott. Amen.